Im Frühjahr 1854, nach vierjähriger Zwangsarbeit, wurde Dostojewski als gewöhnlicher Soldat an den Südrand der großen nördlichen Abdachung Asiens in das sibirische Semipalatinsk geschickt. Das Haus, in dem Dostojewski wohnte, stand im trostlosesten Teil der Stadt, mitten in den Sanddünen. Hohe Planken umgaben den Hof und das Tor war so niedrig, dass sich Besucher tief bücken mussten. Und hier schloss er Freundschaft mit dem erst 21-jährigen Alexander Jegorowitsch Wrangel. Nicht lange, und sie begannen gemeinsam und ausdauernd zu studieren, Tag für Tag. Wrangel verrät in seinen Memoiren nicht den Titel des Lehrbuches, nur den Namen des Verfassers erwähnt er. Hegel. Die Behandlung Asiens beginnt er mit dieser Bemerkung. Zuerst ist die nördliche Abdachung Sibirien auszuschalten. Sie liegt für uns jenseits der Betrachtung. Die ganze Beschaffenheit des Landes ist nicht derart, dass es ein Schauplatz geschichtlicher Kultur wäre und eine eigentümliche Gestalt in der Weltgeschichte hätte bilden können. Wir können uns Dostojewskis Verblüffung vorstellen, als er beim Licht der Talgkerze auf diese Zeilen stieß. Und dann seine Verzweiflung darüber, dass man dort in Europa, für dessen Ideen er zum Tode verurteilt und schließlich verbannt worden war, seinem Leiden keinerlei Bedeutung beimaß. Hegels Grundlage? Wer die Welt vernünftig ansieht, den sieht sie auch vernünftig an. Beides ist in Wechselbestimmung. Oder sie sieht nicht an, mag Dostojewski in den kleinen gerammten Spiegel an der Wand blickend geantwortet haben. Aus dem Spiegel sieht niemand zurück. Versuchen wir, uns selbst scharf in die Augen zu sehen. Unser Blick taucht in ein fremdes Auge, das jedoch leblos ins Nichts starrt. Es sieht nicht nur nicht nach außen, es sieht auch nicht nach innen. Es ist tot, starr und, wenn wir es lange genug beobachten, gespenstisch. Denn wir können uns nicht davon lösen, dass es lebt, aber unser Wissen steht jetzt nicht im Einklang mit unserem Sehen. Wir wollen den Blick unseres eigenen Auges erhaschen, stattdessen erleben wir das Scheitern unseres Wissens. Und wenn wir weiter darauf beharren zu sehen, was nicht sichtbar ist, die im Spiegel verborgene Lebendigkeit, kann es uns leicht so ergehen wie Narziss. Wir versuchen, den Beweis für unsere Lebendigkeit im Nichtlebendigen zu entdecken. Wir wollen über den Umweg des Gespenstseins zur Lebendigkeit vordringen. Wir suchen das Kriterium des Lebens im Toten, wodurch natürlich das Leben selbst tot wird, leblos, starr, gespenstisch. Dabei hatten wir eigentlich seine Lebendigkeit in Augenschein nehmen wollen.